weißt denn, was heute für ein Sonntag ist? Trinitatis, richtig. Heute ist nicht der erste Sonntag nach dem Jubiläum, sondern heute ist auch, ne? Trinitatis. Der Sonntag nach Pfingsten ist der Sonntag Trinitatis. Und dieser Sonntag geht auf kein heilsgeschichtliches Ereignis zurück, wie jetzt Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten, sondern das Thema dieses Sonntags ist die Dreieinigkeit Gottes. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei in einem, und das wird in diesem lateinischen Wort Trinitatis auch deutlich. Trinitatis, Latein, bedeutet einfach Drei-Eins. Drei-Einheit. Es geht also am Trinitatistag um die Dreieinigkeit Gottes. Zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert haben Theologen darüber gebrütet und gestritten, wie sich das denn verhält mit Gott dem Vater, mit Jesus und dann noch dem Heiligen Geist, die drei. Und schließlich sind sie dann auf zwei Konzilen, haben sie diese Lehre der Dreieinigkeit verabschiedet, wonach Gott ein Wesen in drei Personen ist. So wie wir es dann auch im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, indem wir sagen, ich glaube an Gott den Vater, den Schöpfer und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und dann im dritten Artikel, ich glaube an den Heiligen Geist. Erst im 14. Jahrhundert wurde Trinitatis dann ein fester Bestandteil des Kirchenjahres. Und einheitliche Bräuche, irgendwelche Festivitäten oder Geschenke gibt es dazu nicht. Ist also wirklich ein reines Fest zur Erinnerung, ohne irgendwie drumherum. Und mit Trinitatis endet dann die Zeit der großen Feste im Kirchenjahr. Ihr könnt es hier mal so sehen, das Kirchenjahr als Jahreskreis. Es beginnt ja mit Advent, Weihnachten, Passion, Ostern, Pfingsten. Und dann kommt so die Dürrezeit, festlose Zeit, könnte man sagen, die andere Hälfte. Und diese Sonntage werden dann einfach durchgezählt. Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter und so weiter. Bis, je nachdem, wie früh oder spät Ostern liegt, 22., 23. nach Trinitatis. Wobei das jetzt nicht irgendwie eine langweilige Phase ist, sondern jeder dieser Trinitatis-Sonntage hat wieder auch ein spezielles Thema, was dort behandelt wird und was auch dann im vorgeschlagenen Predigttext aufgegriffen wird. Zum Beispiel der 10. Sonntag nach Trinitatis, da geht es um Israel, um die Erwählung Israels. Also jedes Jahr am 10. Sonntag nach Trinitatis hat die Predigt irgendwas mit Israel zu tun. Diese Orientierung am Kirchenjahr, ich finde die ganz hilfreich, denn sie hilft uns mit diesen vorgeschlagenen Predigttexten, dass wir theologisch nicht einseitig werden, sondern dass wir eine gewisse Bandbreite oder ein breites Spektrum an theologischen Themen immer wieder auch im Gottesdienst behandeln und nicht nur auf so Lieblingsthemen fokussieren. Von daher orientiere ich mich gerne an dem Kirchenjahr, an den vorgeschlagenen Predigttexten. Im Predigttext heute also geht es um die Dreieinigkeit, wobei ich jetzt was mache und mich selbst widerspreche. Ich werde dieses Thema Dreieinigkeit heute nicht vertiefen, sondern nur mal streifen, sondern ich möchte diesen Text, der dazu vorgeschlagen ist, als Ganzes mit euch betrachten und dann eine kleine Zuspitzung für uns herausstellen. Der Predigttext steht, wie wir schon gehört haben, im Buch Jesaja, Kapitel 6, die ersten 8 Verse. Und das ist jetzt kein spezieller Dreieinigkeitstext. Von daher erlaube ich mir mal, diesen Text als Ganzes zu nehmen. Da wird die Dreieinigkeit nur angedeutet. Und jetzt lese ich mal diesen Text und ihr könnt schon mal überlegen, wo geht es hier um die Dreieinigkeit? Jesaja 6, 1 bis 8. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 seine Füße, mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da rief ich, weh mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich, ich bin bereit, sende mich. Ja, wo ist hier die Dreieinigkeit angedeutet? Zwei Stellen sind es, wo sie angedeutet ist. Dreimal heilig, ganz genau. Und wen soll ich senden? Ist ein bisschen paradox, ne? Wer will unser Bote sein? Ja, wen soll ich senden? Wer ist unser? Also Einzahl, Plural, diese Verquickung. Da wird es angedeutet. Genau, die paradoxe Aussage, das ist schon irgendwie krass. Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Hier spricht also Gott zunächst von sich in der Einzahl und dann fragt er im Plural, wen wollen wir jetzt senden? Der eine Gott fragt, wer ist bereit, unser gemeinsamer Bote zu sein? Eine ähnliche Aussage finden wir auch im Schöpfungsbericht, als Gott sagte, lasst uns Menschen machen. Und das ist nicht so, dass er jetzt den himmlischen Hofstaat anspricht und die Engel, weil die Engel können keine Menschen machen, die sind ja selbst Geschöpfe. Von daher sprach er auch von sich im Plural, von der Dreieinigkeit. Lasst uns Menschen machen. Einige Ausleger meinen, nein, hier spricht Gott im sogenannten Pluralis Majestatis, so wie sich Herrscher häufig im Plural anreden lassen oder von sich im Plural reden, eure Majestät, ne? Oder wir im Plural, dass sie von sich sprechen. Aber das trifft auf diese Bibelstellen nicht zu, weil dieser Gebrauch, dieser Pluralis Majestatis, die ist erst im Jahr 293 nach Christus belegt von römischen Kaisern. Vorher gab es diese Form nicht, sich in dieser Weise ansprechen zu lassen. Gott spricht also hier in der Tat von sich im Plural und meint sich in der Dreieinigkeit. Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Und damit sagt er, ich, das sind wir drei. Und wer will jetzt unser Bote sein? Und diese Dreieinigkeit wird natürlich, ja, das haben wir als erstes offensichtlich gesehen, in dem dreimal heilig angedeutet. Und das ist eben nicht so, wie wir es aus der modernen Lobpreiskultur kennen, dass wir immer wieder wiederholen, heilig, heilig, heilig und so. Das ist kein Lobpreis, sondern dieses dreimal heilig meint in der Tat diese Dreieinigkeit Gottes. Und heilig, das bedeutet einzigartig. Und dreimal einzigartig bedeutet dann diese besondere Einzigartigkeit. Also Gott ist nicht nur Einzigartigkeit, einzigartig, er ist dreifach einzigartig oder einzigartig hoch drei oder wie man es auch versuchen kann zu erklären. Jedenfalls dreimal einzigartig. Mehr dazu gleich in einem kurzen Clip aus dem Bible Project, wo wir uns das Thema Heiligkeit nochmal so anschauen wollen. Aber zunächst möchte ich erstmal auf die Vision im Tempel eingehen und jetzt brauchen wir so ein bisschen Fantasie. Jesaja macht sich auf den Weg zum Tempel. Wozu er dorthin geht, wissen wir nicht. Vermutlich ging er zum Gottesdienst, so wie ihr heute Morgen auch euch auf den Weg gemacht habt und zum Gottesdienst gekommen sind. Er steigt die Stufen zum Tempelbezirk hoch. Er betritt den Vorhof mit dem großen Brandopferaltar. Über den Vorhof läuft er zum Heiligtum. Da stehen zwei dicke kupferne Säulen am Eingang, da geht er durch, also wirklich gigantische Säulen. Man muss sich das Modell mal anschauen im Internet. Geht er also hinein in das Heiligtum und sein Blick fällt gleich vorne auf die großen Türen, die zum Allerheiligsten führen. Und da sind Cherubim, also so himmlische Engelwesen, eingeschnitzt und mit Gold überzogen. Vor der Tür zum Allerheiligsten lodern die 10 goldene Leuchter und dieses Licht der Leuchter ist alles mit Gold verkleidet, in einem goldenen Licht erglänzen. Das Licht spiegelt sich im Gold der Decke und der Wände. Vor dem Allerheiligsten steht der Räucheraltar, Weihrauch steigt auf und füllt die Luft und riecht und erfüllt den ganzen Raum. Und so steht Jesaja vor der angedeuteten Herrlichkeit Gottes. Und wie er da so vor dem Allerheiligsten steht, trennt ihn nur eine Tür und eine Wand. Da ahnt er hinter dieser goldenen Tür, hinter dieser goldenen Wand, ist das Allerheiligste. Zutritt verboten, darf keiner rein. Nur der hohe Priester darf einmal im Jahr hineingehen um dort dann die Schuld des ganzen Volkes zu sühnen. Und selbst das ist lebensgefährlich im Verständnis der Priester damals. Und so gibt es auch die Anekdote, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, dass man denen ein Seil an den Knöchel gebunden hat, falls er tot umfällt, dass man ihn rausziehen kann, weil es darf ja keiner reingehen. Also falls er wirklich vor der Gegenwart Gottes umfällt, kann man ihn wieder rausziehen. Also Jesaja ist sich bewusst, dort hinter der Tür ist Gott gegenwärtig. Der himmlische Herrscher hat hier sozusagen seine Füße oder ja, da beginnt sein Thron. Das wird er sich bewusst. Und so steht Jesaja vor dem Tempel, vor der Tür zum Allerheiligsten. Und alles ist wie immer und er feiert Gottesdienst und er betet, so wie wir wie immer hier Gottesdienst feiern, wie wir stehen und singen und anbeten. Und mit einmal sieht er mehr. Und er beschreibt das so, er sieht Gott. Ich sah den Herrn. Stopp. Jetzt. Ich sah den Herrn. Er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Eigentlich sieht er nur das Gewand. Und er sieht dann weit über den Tempel hoch hinausragenden Thron. Ich stelle mir das vor wie ein Hologramm. Stellt euch mal vor, das würde jetzt so sein, es würde jetzt quasi so ein Hologramm hier aus der Wand rauskommen und wir würden sozusagen den Sockel des Thrones Gottes hier sehen. Und das Gewand Gottes würde auch wie so ein Hologramm jetzt alles hier so ausfüllen und wir würden jetzt dann irgendwie ganz hoch schauen und sehen ganz weit da oben, wir würden hier nur die Füße sehen und das Gewand und gigantisch groß, plötzlich ein Thron sich vor uns aufbauen. Jesaja sah plötzlich die unsichtbare göttliche Wirklichkeit hinter dem Tempel, den irdischen Tempel. Und stellt euch das vor, wir würden das jetzt auch hier so in unserem Gemeindehaus sehen. In unserem kleinen Gemeindehaus. Damals, der Tempel war ja gigantisch groß und wenn dann das den kompletten Tempel ausfüllt, dieses Gewand, das ist ja unvorstellbar. Stell dir vor, das wäre jetzt hier so bei uns. Wir machen uns ja in jedem Gottesdienst bewusst, dass wir diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes feiern. Und dann machen wir uns die Dreieinigkeit bewusst, wenn wir sagen im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist keine Floskel, sondern dadurch sagen wir, wir feiern diesen Gottesdienst in der Gegenwart des lebendigen dreieinigen Gottes. Er ist hier. Und Jesus hat ja auch gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, heißt es ja in meiner Gegenwart. Und er sagt, da bin ich mitten unter ihnen. Heißt, Jesus ist jetzt wirklich mitten unter uns. Und habt euch schon mal überlegt, wo er jetzt ist? Sitzt er vielleicht da hinten neben der Technik oder da an der Säule? Oder vielleicht hier vorne und schaut euch an oder uns an? Oder umgibt er uns irgendwie mit seinem Geist, mit so einer Hülle, dass er uns jetzt alle einschließt mit seinem Geist? Oder wie ist das, wenn wir singen, Gott ist gegenwärtig? Letzten Sonntag hat man dieses Lied gesungen. In diesem Lied wird ja auch etwas von diesem majestätischen Wesen ausgedrückt, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebückt dienen. Wo ist dann Gott gegenwärtig, wenn wir das Lied so singen? Oder stellt euch vor, wir singen das Lied, mutig komme ich vor den Thron. Da habe ich schon manchmal gedacht, wo ist jetzt dieser Thron? Wie wäre das, wenn bei diesem Lied, mutig komme ich vor den Thron, plötzlich wie bei Jesaja in so einer Art Hologramm, plötzlich in der Vision dieser Thron vor uns ist. Und wir wirklich mutig vor diesem Thron stehen und denken, Wahnsinn, was für ein Gott. Wenn sich der Thron Gottes über unser kleines Gemeindehaus gigantisch hoch erhebt und der Saum des Gewandes unser Haus hier füllt. Gott ist gegenwärtig. So ist Gott gegenwärtig. Übrigens nicht nur damals zur Zeit Jesajas, sondern es gibt eine Vision von Johannes, dem Seher in der Offenbarung. Das ist ein verblüffend ähnliches Bild, was er wahrnimmt. Er darf auch einen Blick in den Thronsaal Gottes werfen. Und auch dort gibt es diese sechsflügeligen Wesen, diese Seraphim. Und auch die rufen dort immer noch heilig, heilig, heilig. Also von Jesaja bis zur Offenbarung rufen die immer noch heilig, heilig, heilig und beten den dreieinigen Gott an. Mir war das hilfreich, dieses Bild mir nochmal so vorzustellen. Was machen wir eigentlich, wenn wir hier Gottesdienst feiern? Gott ist wirklich gegenwärtig. Wir sehen ihn nicht, aber er könnte sich uns ganz einfach in einer Vision offenbaren und plötzlich würden wir die himmlische Wirklichkeit hinter unserer sichtbaren Wirklichkeit sehen. Und die ist ja nicht irgendwo weit weg im All im Himmel, sondern Gottes Wirklichkeit umgibt uns ja, ist ja mitten in unserer Gegenwart. Und diese Wirklichkeit passt nicht in unser kleines Haus. Sie ragt hoch über unser Haus hinaus. So habe ich mir das beim Tempel vorgestellt. Also das hat nicht mehr mit der Tempeldecke aufgehört, sondern dieser Altar oder dieser Thron ging durch die Decke sozusagen. Und so ist auch Gott. Er passt nicht in unser Haus hinein. Wir können Gott nicht fassen. Wir können das Thema Dreieinigkeit nicht fassen. Das zeigt uns auch etwas unserer Hilflosigkeit, dass wir Gott mit unserem Verstand nicht fassen können, dass wir vieles nicht erklären können, wie Gott ist. Und es ist auch gut so. Und jeder Versuch, das zu erklären zu können, wäre der Versuch, diesen gewaltigen Thron in unser kleines Haus reinzudrücken. Das geht nicht. Gott ist einfach größer. Er sprengt unsere Vorstellungen. Er sprengt unsere Bilder von Gott. Und ich habe so gedacht, ich muss aufpassen, dass ich Gott nicht klein mache. Mit meinen Vorstellungen, mit meinen Erklärungen. Dass ich nicht klein von Gott denke. Und ich versuche, den großen Gott in meinen kleinen gedanklichen Tempel einzupacken. Oder in meine kleine Theologie irgendwie hineinzukriegen. Da ist mein Kopf und alle Gehirne, alle Theologen sind zu klein, um diesen Gott zu fassen. Er ist einfach zu groß. Und da hilft mir dann diese Vision von Jesaja, durch die er plötzlich einen Blick in die himmlische Wirklichkeit bekommt. Und ich will für mich das merken, mich daran erinnern, wenn wir singen, mutig komme ich vor den Thron, dass ich dann, so wie Jesaja, mir das vorstelle, dass der Thron Gottes jetzt hier wirklich gegenwärtig ist. Und mit dem dreimal heiligen Gott, heilig, 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 rufen die Seraphim und ich stelle mir vor, dann würden hier bei uns nicht die Tempeltore beben, sondern die Türen würden flattern und der Boden würde erschüttern, wie wenn dann Panzer vorbeifahren würden. Heilig, 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 würden sie singen. Einzigartig. Dreimal heilig oder heilig hoch drei, darum geht's. Und das wollen wir uns jetzt anschauen mit einem kleinen Clip, der das ganz gut erklärt aus dem Bibelprojekt. Und darin wird auch diese Szene von Jesaja erklärt und noch etwas darüber hinausgezogen. Das schauen wir uns jetzt an.
Wahrscheinlich hast du das Wort heilig schon mal gehört oder zumindest in einem christlichen Lied gesungen. Die meisten Menschen verbinden mit diesem Wort einfach nur, dass man eine moralisch gute Person ist. Also Gott ist heilig, weil er moralisch vollkommen ist.
Ja, das ist ein Aspekt davon. Aber in der Bibel ist der Gedanke der Heiligkeit viel tiefer und größer. Er beschreibt eigentlich, dass Gott der mächtige Schöpfer hinter dem ganzen Universum ist. Er ist das einzige Wesen, das die Kraft hat, eine Welt voller Schönheit und Leben zu schaffen. All diese Fähigkeiten machen Gott absolut einzigartig. Und das ist die Bedeutung von heilig. Ein hilfreiches Bild ist, Gottes Heiligkeit mit der Sonne zu vergleichen. Die Sonne ist einzigartig, zumindest in unserem Sonnensystem. Und sie ist wirklich gewaltig. Sie ist die Quelle von allem Leben auf unserem Planeten. Man könnte sagen, die Sonne ist heilig. Und man kann den Vergleich sogar noch weiterdenken, denn der ganze Bereich um die Sonne herum ist ebenfalls heilig.
Ja, denn je näher man der Sonne kommt, desto intensiver wird es.
Ja, genau. All das Gute und die Kraft der Sonne, die das Leben erst ermöglichen, sind auch gefährlich. Ich meine damit, wenn man der Sonne zu nahe kommt, wird sie dich auslöschen. Und dieselbe Spannung ist auch im Zentrum von Gottes Heiligkeit. Wenn du unrein bist, ist Gottes Nähe gefährlich für dich. Nicht, weil seine Nähe schlecht ist, sondern weil sie so gut ist. Das erste Mal sehen wir diese Spannung von Gottes Heiligkeit in der Geschichte von Mose und dem brennenden Busch.
Gott sagt Mose, er soll seine Sandalen ausziehen, weil er auf heiligem Boden steht. Und Mose verdeckt sein Gesicht aus Angst und Gott sagt, hey, komm nicht näher. Es ist wirklich heftig.
Diese eindrückliche Heiligkeit Gottes wird noch deutlicher, wenn man sich die Geschichten von Israels Tempel anschaut. Der Tempel war der zentrale Ort, wo Gott mit seiner heiligen Gegenwart anwesend war. Und im Zentrum gab es diesen Raum, das Allerheiligste. Es ist das Zentrum von Gottes Gegenwart. Egal, ob du nun ein Israelit im Land um den Tempel herum bist oder ob du ein Priester bist, der im Tempel arbeitet. Du bist in der Nähe von Gottes heiliger Gegenwart und das ist gefährlich.
Ja, das ist ein Problem. Wie soll das also funktionieren?
Nun, die Lösung in der Bibel ist, dass man rein werden muss.
Also rein im moralischen Sinne.
Ja, und das ist noch einfach zu verstehen. Aber die Bibel spricht auch oft von einer anderen Art von Reinheit, der rituellen Reinheit. Das ist ein Zustand, bei dem man sich von allem fernhält, was mit dem Tod zu tun hat. Zum Beispiel Dinge anzufassen wie kranke Haut, tote Körper oder sogar bestimmte Körperflüssigkeiten. All diese Dinge machen dich unrein. Rituell unrein zu werden ist nicht unbedingt sündig. Falsch ist es aber, in einem unreinen Zustand in Gottes Gegenwart zu kommen. Deshalb gab Gott den Israeliten ganz klare Anweisungen, damit sie wissen, wann sie unrein sind und wie sie rein werden können, um wieder in den Tempel gehen zu dürfen.
Darum geht es im Buch Levitikus.
Richtig. Aber dabei bleibt es nicht. Der Gedanke entwickelt sich weiter. Später in der Bibel finden wir diese wirklich interessante Geschichte mit dem Propheten Jesaja. In einer eindrücklichen Vision befindet er sich im Tempel, direkt in Gottes Gegenwart. Er ist total verängstigt.
Ja, er kennt die Regeln. Eigentlich sollte er dort gar nicht sein und er hat Angst, dass er vernichtet wird.
Und dann kommt dieses seltsame Wesen, ein Seraphim.
Tja, das ist wirklich ein seltsames Wesen.
Absolut. Es kommt herübergeflogen und berührt Jesajas Lippen mit einer heißen Kohle. Und sagt dann etwas wirklich Komisches: Deine Schuld ist weggenommen und deine Sünde ist gesühnt.
Diese brennende Kohle macht Jesaja also irgendwie rein.
Ja, und das ist bemerkenswert. Denn wenn du etwas Unreines berührst, überträgt sich normalerweise die Unreinheit auf dich. Aber hier finden wir eine vollkommen neue Idee. Die Kohle, dieser heilige und reine Gegenstand, überträgt seine Reinheit an Jesaja, als sie ihn berührt. Jesaja wird durch Gottes Heiligkeit nicht vernichtet, sondern verändert. Man glaubt kaum, was das für einen Unterschied macht. Aber es gibt noch eine weitere Entwicklung, diesmal durch den Propheten Hesekiel. Er hat diese Vision, in der er vor dem Tempel steht und sieht, wie Wasser aus ihm heraustropft. Und das Wasser wird zu einem Strom, der zu einem tiefen Fluss heranwächst und durch die Wüste fließt. Er hinterlässt eine Spur von grünen Bäumen und fließt ins Tote Meer und alles wird frisch und lebendig.
Anstatt also rein zu werden und in den Tempel zu fließen, kommt Gottes Heiligkeit aus dem Tempel und macht alles rein und bringt es zum Leben. Was bedeutet das alles?
Das wissen wir nicht, bis wir diesen Mann kennenlernen, Jesus. Er behauptet, dass er all diese alten Visionen erfüllt, allerdings auf überraschende Art und Weise. Jesus berührte Menschen, die unrein waren. Menschen mit kranker Haut, eine Frau mit chronischen Blutungen oder sogar tote Menschen. Und eigentlich müsste sich ihre Unreinheit auf Jesus übertragen, wenn er sie berührt. Aber stattdessen wird die Reinheit von Jesus auf sie übertragen und ihre Körper geheilt.
Jesus ist wie die heilige Kohle in Jesajas Vision.
Richtig. Und Jesus behauptet, dass er die menschliche Verkörperung von Gottes Heiligkeit ist. Und dass nun er selbst und seine Nachfolger Gottes Tempel sind, durch die Gottes heilige Gegenwart in diese Welt hineingelangt und Leben, Heilung und Hoffnung bringt. Deshalb sagt Jesus über seine Nachfolger, dass aus ihnen Ströme des lebendigen Wassers fließen werden.
Also das ist unser Teil der Geschichte, wo wir uns gerade befinden. Aber wohin führt das alles?
Die letzten Seiten der Bibel enden mit einer endgültigen Vision von Gottes Heiligkeit. Diesmal aufgeschrieben von einem Mann mit dem Namen Johannes. In seiner Vision sehen wir unsere Welt, die komplett neu gemacht wurde. Die ganze Erde ist zu Gottes Tempel geworden und Hesekiels Fluss ist dort. Er fließt von Gottes Gegenwart und bewässert die ganze Schöpfung. Er wäscht alle Unreinheit ab und bringt alles zurück zum Leben.
Zum Schluss möchte ich auf diese Frage von Gott und Jesajas Antwort eingehen. Als Jesaja sagte: Da hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte: Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich: Ich bin bereit, sende mich. Durch die Berührung mit der glühenden Kohle wurde Jesajas Schuld gesühnt. Befreit von Sünde kann er jetzt vor Gott stehen. In gleicher Weise stehen auch wir vor Gott, so wie es in Kolosser 1, Vers 22 heißt: Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen. Also wir dürfen in der Gegenwart Gottes stehen wie Jesaja. Und um euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. So stehen wir, wie Jesaja, heilig und makellos vor Gott. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, dann gilt das für uns. Durch diesen Tod am Kreuz, der symbolisch mit dieser glühenden Kohle hier angedeutet wird, werden wir geheiligt. Und das bleibt nicht bis zur nächsten Sünde, dass wir dann wieder unheilig wären, sondern unsere Schuld ist gesühnt, die ganze Schuld. Nicht nur die Schuld bis zum Zeitpunkt der Versöhnung, sondern alle Schuld, auch die danach kommt. Das betont Paulus im Brief an die Epheser in Kapitel 1, Vers 7, wo er sagt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, also aller Sünden. Alle Sünden sind vergeben, die aus der Vergangenheit, die in der Gegenwart und die künftigen Sünden sind auch gesühnt und vergeben. Und ich verstehe das so, wir sind heilig, aber wir werden immer noch schmutzig, so wie Jesus zu Petrus gesagt hat, wer gebadet ist, der muss nicht nochmal baden, sondern es reicht, die Füße zu waschen. Also wir werden immer wieder als Heilige schmutzig, das müssen wir abwaschen, aber grundsätzlich stehen wir heilig, als Heilige vor Gott. Heilig, makellos, wie damals Jesaja. Und nun stellt Gott dem Jesaja, und ich denke auch uns, das dürfen wir auch so für uns nehmen, die Frage, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Diese Frage ist in mehrfacher Hinsicht merkwürdig. Zu einmal, wem stellt Gott eigentlich diese Frage? Jesaja wird nicht konkret angesprochen. Er steht da, waren noch andere neben ihm im Tempel? Wir wissen es nicht, ich glaube kaum, dass wirklich Jesaja alleine da stand. Aber wem gilt jetzt diese Frage, wen soll ich senden? Die Engel sind nicht gemeint. Das sind Boten Gottes, die werden nicht gefragt, ob sie Boten sein wollen. Die werden einfach geschickt. Die sind also auch nicht gemeint. Und warum fragt Gott überhaupt? Gott ist doch ein allwissender, allmächtiger Gott. Warum muss der fragen, wen soll ich senden? Das klingt so ein bisschen wie, jetzt haben wir niemanden, haben wir ein Problem. Wen sollen wir jetzt senden? Passt das zu dem allmächtigen, heiligen Gott? Gibt es wirklich niemanden, der gehen kann? Gott könnte sich doch locker irgendwelche Menschen rausgreifen und sagen, du gehst jetzt. Aber so ist er nicht. Gott zwingt niemanden. Gott verhandelte mit Mose, wo er schließlich dann mit leichtem Druck sagte, jetzt geh endlich. Mose hatte sich ja auch geweigert, sagt, schick, wenn du willst, mich nicht. Jeremia wollte sich herausreden und sagen, ich bin noch viel zu jung. Und Gott hat gesagt, sag nicht, du bist zu jung. Und Jeremia bekennt später, dass er diese göttliche Sendung wie einen Druck auf sich empfand. Jona, wissen wir, lief davon, aber Gott fing ihn auf abenteuerliche Weise wieder ein. Und hier in dieser Geschichte fragt Gott, wen soll ich senden? Wer ist bereit zu gehen? Und Jesaja fühlte sich sofort angesprochen und sagt, hier, ich bin da, sende mich, nimm mich. Ich habe überlegt, was hat diesen Jesaja motiviert, spontan zu sagen, hier, ich, nimm mich. War es der Anblick von Gottes Größe und Herrlichkeit und Heiligkeit? Konnte sich diesem heiligen Gott nicht mehr entziehen, dass er gedacht hat, es gibt nur eins, diesem Gott zu dienen und sich von diesem Gott senden zu lassen. Ich fand schon interessant, dass diese Berufung von Jesaja nicht irgendwo auf einer blühenden Wiese stattfand, sondern unmittelbar am Thron Gottes. Das hat eine Bedeutung. Jesaja bekam einen schweren Auftrag. Wir haben es nicht weiter gelesen, aber das ist nicht schön, was er dann sagen muss. Er muss seinem Volk Gericht ankündigen. Bei Mose fällt mir Ähnliches auf. Mose sieht Gottes Heiligkeit in diesem brennenden Dornenbusch und auch er bekommt einen schweren Auftrag. Ist es also der Blick in Gottes Heiligkeit, in Gottes Größe und Macht, der Jesaja dazu gebracht hat, zu sagen, hier bin ich, sende mich. Ich will dir, dem allmächtigen, heiligen Gott, dienen. Ich sehe hier schon einen Zusammenhang, dass in der Gegenwart des allmächtigen Gottes, des heiligen Gottes, sich Jesaja dem nicht mehr entziehen kann. Ich habe überlegt, wie war das im Neuen Testament? Ist es da Jesus, der sagt zu seinen Jüngern, wer will gehen von euch? Einmal hat er gefragt, wollt ihr auch weggehen? Als Jesus erlebte, wie viele sich abgewandt hat von ihm, weil sie ihnen die Botschaft von Jesus nicht gepasst hatte, weil sie das als Zumutung empfanden und dann weggegangen sind. Und dann fragt Jesus, wer will von euch auch gehen? Aber er hat nie gefragt, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Also vor der Himmelfahrt, wo er dann zurück zum Vater ging, hat er nicht gesagt, wen von euch soll ich jetzt senden? Wer von euch will mein Bote sein oder unser Bote sein? Nein, er hat sie alle ausgesandt. Aber auch diese Sendung ist verbunden mit dem Blick auf den allmächtigen Gott. Bevor Jesus sie aussandte, sagte er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und auch der Verweis auf die Dreieinigkeit, ne? Tauft sie im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also der dreieinige Gott kommt auch in dieser Sendung vor und dieser Blick auf den allmächtigen Gott. Und in diesem Blick sendet er seine Jünger aus und dann werden sie mit dem Feuer, mit der Heiligkeit Gottes durch den Heiligen Geist erfüllt am Pfingsten. Also auch da kommt etwas von Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit, wie wir es gesehen haben, auch im Clip, auf die Jünger drauf hinauf. Ohne zu fragen, und wer will jetzt gehen? Dann finden wir aber in der Apostelgeschichte immer wieder auch ganz persönliche Beauftragungen, wo Jesus oder der Heilige Geist zu einzelnen Personen gesagt hat, geh, mach dich auf und geh. Und dann kommt ein konkreter Auftrag, zum Beispiel Philippus, geh auf diese Straße in der Mittagszeit, die menschenleer ist. Und Philippus ging und wusste nicht, was ihn erwarten würde. Und ich glaube, so will auch der Heilige Geist uns auch heute noch aussenden, indem er sagt, geh. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, bin ich bereit? Bin ich bereit, wie ein Jesaja, der sagt, hier bin ich, sende mich. Es gibt nichts Größeres, als mich von dir, dem heiligen, allmächtigen Gott, senden zu lassen. Bin ich bereit, sein Bote zu sein? Vielleicht für einen ganz konkreten Menschen. Ich muss nicht die ganze Welt retten, sondern vielleicht nur einen Menschen. Bist du bereit, dich von ihm zu einem Menschen senden zu lassen? Bist du bereit zu gehen? Bist du bereit, mit einzelnen Menschen einen Weg zu gehen, ein Stück Weg, so wie der Philippus mit diesem Finanzminister ein kurzes Stück Weg gegangen ist und ihn dann wieder gehen lassen konnte, nachdem er Jesus Christus erkannt hatte. Im September möchten wir einen neuen Emmauskurs, Glaubenskurs beginnen. Und das Besondere dieses Glaubenskurses ist es, dass Christen mit ihren interessierten Freunden und Bekannten an diesem Kurs teilnehmen. Also nicht irgendjemanden hinschicken, sondern sagen, komm, wir gemeinsam gehen diesen Weg von Emmaus. Es ist ein Weg des Glaubens, den man gemeinsam mit jemandem geht. So wie Jesus mit diesen zwei Jüngern an Emmaus diesen Weg gegangen ist und am Ende des Weges haben sie Christus erkannt. Und das ist die Intention dieses Kurses, dass wir uns auf den Weg machen mit interessierten Menschen in der Hoffnung und in dem Gebet, dass sie am Ende des Weges, am Ende des Kurses Christus erkennen und seine Nachfolger werden. So können wir uns mit Menschen auf den Weg machen und mit ihnen auf den Weg des Glaubens gehen. Am Ausgang liegen die Einladungen zu diesem Kurs, die man gerne weitergeben kann. Aber bevor ihr einladet, geht in die Gegenwart Gottes, in die Stille, so wie Jesaja, und lasst euch von ihm beauftragen. Geht nicht einfach los und sagt irgendjemandem jetzt dies zu geben, sondern macht es wie Jesaja und betet und sagt, ich bin bereit. Oder erstmal klärt, bin ich überhaupt bereit, diesen Weg mit jemandem zu gehen? Will ich das überhaupt? Und dann zu sagen, jetzt bin ich bereit, jetzt will ich gehen. Und jetzt zeig mir einen Menschen, mit dem ich auf den Weg des Glaubens gehen soll. Und dann fang an, für diesen einen Menschen zu beten. Immer wieder, bevor du ihn einlädst. Und wenn dann der Eindruck kommt, jetzt ist die Zeit, diesen Menschen einzuladen, dann lade ihn ein und sag, wollen wir gemeinsam uns auf den Weg machen und diesen Kurs gemeinsam gehen. So wollen wir uns aussenden lassen nach unserem Jubiläumsfest als Hoffnungsträger, als geheiligte Hoffnungsträger, dass wir sagen, Herr, hier bin ich, sende du mich jetzt aus als deinen Hoffnungsträger in diese Welt. Amen.